Stehst du eigentlich auf?
Ja, ich meine, das könnte die Wahlen entscheiden. Das wollte ich sicher nicht verpassen.
Willkommen zu 1776, dem US-Podcast mit Nicoletta Cimino.
Und mit dem Peter Hosli. Heute geht es um die Geschichte der TV-Debatte im amerikanischen Wahlkampf, oder gar noch genauer noch gesagt, in den Präsidentschaftswahlkämpfen.
Und das Jahr ist ja besonders historisch, weil ein TV-Duell hat eigentlich etwas Einzigartiges aufbeschworen, etwas, was es in einem US-Wahlkampf noch gar nicht gegeben.
Es hat das Schicksal vom amtierenden Präsidenten von Joe Biden besiegelt. Wir mögen uns alle erinnern, im Duell zwischen Joe Biden und Donald Trump Ende Juni ist der amtierende Präsident Biden so schlecht weggekommen, dass er eben ehrlich nicht mehr tragbar ist.
Und das hat ja wirklich zu ganz verrückten Wochen geführt im US-Wahlkampf. Der Biden ist zurückgetreten als Kandidat und die Demokraten haben Kamala Harris nominiert als neue Präsidentschaftskandidatin. Und es gibt Leute, zum Beispiel der Robert F. Kennedy Jr., die sagen, das sei eigentlich ein undemokratischer Prozess gewesen, weil ja eigentlich keine einzige Stimme abgegeben worden ist.
Das gibt sicher noch zu reden, aber nicht heute. Heute reden wir über etwas anderes, nämlich darüber, dass, weil ja Kamala Harris und Donald Trump vor ihrer ersten gemeinsamen TV-Debatte stehen, reden wir über eben das oft sehr wahlentscheidende Format hier bei 1776 TV-Debatte.
Und das erste TV-Duell, das ist im Fall gar noch nicht so lange her. Wir zwei haben zwar noch nicht gelebt, aber das erste TV-Duell hat stattgefunden 1960 und zwar zwischen Richard Nixon. Er ist damals der republikanische Präsidentschaftskandidat gewesen, Vizepräsident seit 8 Jahren, und einem jungen neuen Kandidaten, John F. Kennedy von der Kennedy-Familie. Er war Senator gewesen von Massachusetts und aus einer reichen, sehr bekannten Familie.
Wo wir ja auch schon darüber einen Podcast gemacht haben, über die Kennedys, gell? Das war überhaupt die erste Debatte zwischen zwei Präsidentschaftskandidaten gewesen, die eben im Fernsehen ist übertragen worden. Vorher hat es keine solche Debatte gegeben, die zum Beispiel irgendwie im Radio hat stattgefunden zwischen Präsidentschaftskandidaten. Es hat eine gegeben bei den Vorwahlen noch, also noch bevor quasi die beiden Kandidaten sind festgelegt worden. 1948, das ist wirklich sehr, sehr lang her, zwischen zwei Republikanern, also was ist darum gegangen, die auszulöseln. Und was man kann sagen, 1960, oder die erste Fernsehdebatte ist gekommen, ist allen recht klar geworden, wie dominant und wie wichtig das Medium Fernsehen ist.
Ich meine, wir machen hier einen Podcast, also man hört uns, aber das Fernsehen, das ist eben ein optisches Medium. Also man sieht Kandidaten, die reden, und es ist letztlich fast wichtiger, wie jemand aussieht, als was eine Person sagt. Und das hat der Jüngere, ganz klar hübschere, John F. Kennedy, hat das natürlich einen Vorteil gebracht. Und er hat vor allem auch verstanden, wie das Fernsehen funktioniert. Er hat sich schminken lassen. Und er ist vorher, vor dieser Debatte, ist er ins Studio gegangen. Und dort hat er etwas gesehen, nämlich, dass die Wände ganz grau sind. Und wegen dem hat er einen dunklen Anzug angezogen, weil er wollte rausstechen.
Das war dann noch schwarz-weiss, also umso mehr. Oder? Du wolltest nicht quasi wie eine graue Muster herkommen, etwas, was Richard Nixon überhaupt nicht interessiert. Er hat sich nicht schminken lassen, weil er gesagt hat, es sei unmännlich. Er hat einen grauen Anzug angehabt. Und wie es nachher so kommt, jeder, der schon mal in der Fernsehkulisse war, weiss, dass die Lampen sind wahnsinnig heiss und da fährst du wirklich sofort an zu schwitzen. Er hat an zu schwitzen. Er hat auch fahl gewirkt im Vergleich mit dem Kennedy, weil er in diesem grauen Anzug, in dieser grauen Kulisse, fast ist versunken wie ein Chamäleon. Und ja, also der optische Eindruck war wirklich nicht sehr vorteilhaft von Nixon. Und für die Zuschauer war klar, wer der Verlierer ist von dieser Debatte.
Aber eben nur für die Zuschauer, weil die Debatte ist nicht nur am Fernsehen übertragen wurde, sondern auch am Radio. Und bei Umfragen haben die Radiohörerinnen und Hörer gesagt, dass der Nixon besser abgeschnitten hat, weil er eigentlich viel besser argumentiert hat, weil er sich besser auskennt hat. Ich meine, er ist 8 Jahre lang Vizepräsident gewesen, er hat sich wirklich auskennt, er war ein gescheiter Mann gewesen, aber er hat eben weniger gut ausgesehen.
Du redest hier mit einer Frau, die irgendwie das Leben lang im Radio gearbeitet hat. Das ist nichts Neues für mich. Ich finde immer, Radio ist eben für die Leute, die es auf den Inhalt kommt und nicht auf das Äußere. Man sagt ja von Radiomitarbeitern und Mitarbeiterinnen, sie sagen Radiofaces. Darum reicht es nicht für das Fernsehen. Aber ehrlich, eben, kommt es wirklich auf den Inhalt drauf an. Man kann mit Wort und mit Stimmlage wahnsinnig viel arbeiten, wo im Fall des Fernsehens einfach übertünkt wird von der falschen Krawatte oder irgendwie von irgendwie schlechter Schminke und so weiter. Das war jetzt so ein Beispiel. Mhm.
Eben, der Kennedy und der Nixon haben das gestartet und der Kennedy ist schon die Person, die ich würde sagen, hat das Genre von diesem Fernsehduell erfunden. Und nachher hat sie in dieser ganzen Geschichte, das sind mittlerweile sind das über 60 Jahre von Fernsehdebatten, hat es immer wieder Highlights gegeben. Und über diese Highlights möchten wir jetzt reden. Und als erstes hat es 1976 stattgefunden. Sind wir beide schon unterwegs gewesen auf dieser Welt. Der amtierende Präsident, der Gerald Ford, hat debattiert mit seinem Herausforderer, Jimmy Carter. Das war ein Demokrat vom Süden. Und der Ford hat in einem Clip, ohne dass er provoziert worden ist, gesagt, es gäbe keine sowjetische Dominanz in Osteuropa.
There is no Soviet domination of Eastern Europe and there never will be under a Ford administration.
I'm sorry, could I just follow? Did I understand you to say, sir, that the Russians are not using Eastern Europe as their own sphere of influence and occupying most of the countries there and making sure with their troops that it's a communist zone, whereas on our side of the line, the Italians and the French are still flirting with
possibly... I don't believe, Mr. Frankel.
Also eben, das ist eine krasse Aussage mitten im Kalten Krieg und sie ist vor allem natürlich falsch gewesen. Natürlich hat es eine sowjetische Dominanz gegeben. Man hört es ja auch beim Moderator, der ganz ungläubig nachfragt, habe ich jetzt das richtig gehört? Der hat, glaube ich, in diesem Moment gecheckt, oder? Also, das ist vorbei. Die Präsidentschaft von Gerald Ford ist vorbei und tatsächlich hat er sich wirklich von dieser Aussage nicht mehr erholt und ist unterlegen im Präsidentschaftskampf, Wahlkampf gegen Jimmy Carter.
Und 4 Jahre später hat dann Jimmy Carter wieder verloren, weil es ist ein Politiker aufs Tapet gekommen, wo seine Ausbildung in Hollywood hatte, ein Schauspieler, der Ronald Reagan. Und für ihn ist natürlich das Fernsehduell wie gemacht gewesen. Er hat wirklich können umgehen mit der Kamera.
Ja, und das hat man gemerkt, er war charmant gewesen, er war humorvoll gewesen, etwas, wo ich glaube, es einfach immer ankommt, wenn sich jemand auch nicht zu ernst nimmt. Er hat die Kamera geliebt, er hat gewusst, wie man mit der Kamera flirten muss, er hat das Timing verstanden. Und er ist vor allem auch cool geblieben, wenn ihn andere haben angegriffen.
Und angegriffen worden ist er 1984. Dort war der Herausforderer Walter Mondale von den Demokraten. Und die beiden haben wahrscheinlich bis heute die bekannteste Debatte geführt oder die bekannteste Sequenz von einer Fernsehdebatte. Der Walter Mondale hat ja im Ronald Reagan immer vorgeworfen, er sei langsam zu alt und der Moderator hat ihn auf das angesprochen und der Ronald Reagan hat das charmant kontert.
Mr. President, I want to raise an issue that I think has been lurking out there for 2 or 3 weeks and cast it specifically in national security terms. You already are the oldest president in history, and some of your staff say you were tired after your most recent encounter with Mr. Mondale. I recall yet that President Kennedy had to go for days on end with very little sleep during the Cuba Missile Crisis. Is there any doubt in your mind that you would be able to function in such circumstances?
Not at all, Mr. Truitt, and I want you to know that also I will not make age an issue of this campaign. I am not going to exploit for political purposes, my opponent's youth and inexperience.
Also eben, der Reagan hat gesagt, er will das Alter nicht zum Thema machen in diesem Wahlkampf. Die jugendliche Unerfahrenheit von seinem Gegner will er nicht missbrauchen. Und das ist wirklich ein sehr guter Witz. Und da war es so gut, dass sogar der Walter Mondale selber hat müssen lachen.
Der ganze Raum hat müssen lachen und Walter Mondale hat Jahre später gesagt, dass er in dem Moment, wo Reagan den Satz ausgesprochen hat, dort hat er begriffen, dass er die Wahl wird verlieren. Und er war fast ein bisschen glücklich gewesen, weil er hat das so gut gefunden, wie Reagan das kontert. Und das ist schon sehr ein schönen Moment, wo halt wirklich nur in so einem Fernsehduell kann funktionieren, wenn man es eben auch sieht.
Mhm. Die Fernsehduelle, die werden ja immer, also die Debatten werden immer von unterschiedlichen TV-Stationen organisiert und auch immer von unterschiedlichen Journalisten. Das ist ein sehr prestigeträchtiger Job. Also wenn man auch so einen Präsidentschaftswahlkampf Debatte hast können moderieren, dann bist du jemand, oder das ist quasi das Zeichen, dass du arriviert bist. 1988 hat der damalige CNN-Reporter, der Bernard Shaw, dem demokratischen Präsidentschaftskandidat Michael Dukakis eine Frage gestellt. Es ist um Todesstrafe gegangen und er hat ihn gefragt, ob er auch gegen die Todesstrafe sei oder wäre, wenn seine Frau Kitty wird vergewaltigt werden. Und das hat so getan.
Governor, if Kitty Dukakis were raped and murdered, would you favor an irrevocable death penalty for the killer?
No, I don't, Bernard, and I think you know that I've opposed the death penalty during all of my life. I don't see any evidence that it's a deterrent, and I think there are better and more effective ways to deal with violent crime. We've done so in my own state, and it's one of the reasons why we have had the biggest drop in crime of any industrial state in America, while we have the lowest murder rate of any industrial state.
Der Michael Dukakis ist nach deren Aussage kritisiert worden, dass er keinerlei Emotionen gezeigt hat, dass er eigentlich überhaupt nicht auf die Frage, was eine sehr perfide, also eine gemeine Frage auch ist, eingegangen ist. Schließlich geht es um seine Frau. Und man hat eigentlich von ihm erwartet, dass er wie etwas sagt darauf, wie er würde reagieren, wenn seine Frau wird vergewaltigt und umgebracht werden. Und er hat das nicht gemacht. Und nach dem Auftritt hat er als eine sehr gefühlsarme Person gegolten und hat letztendlich auch die Wahlen dann gegen George H.W. Bush verloren.
Ist eigentlich unfair, oder? Weil er hat es geschafft, und das muss man ja können, wenn man das Land wie die USA regieren will. Er hat es eigentlich geschafft, seine persönlichen Befindlichkeiten, wenn man so will, oder seine Emotionen eben zurückzuhalten und bei seinen Prinzipien zu bleiben. Wie es dann bei ihm innen hat ausgesehen, das wissen wir nicht. Aber ehrlich ist das fast eine voyeuristische Frage. Du hast gesagt, eine perfide Frage. Und ich finde, eigentlich hat er es total clever gemacht. Und ich verstehe nicht, warum das man das ihm zum Nachteil hat ausgelegt.
Letztendlich sind so Fernsehduelle eben auch Unterhaltungssendungen. Ja. Also die Kandidaten müssen auch eine Show bieten. Und zur Show gehört eben auch die Emotion. Und er hat, wie du das richtig gesagt hast, einfach sehr faktisch Stellung genommen. Es ist um ein Thema gegangen. Und was man von ihm erwartet hat, wahrscheinlich auch, wie man sich gewöhnt ist, dass ein Ronald Reagan halt immer gerade eine gute Geschichte kann erzählen, dass er emotional wird. Und das hat er nicht gemacht. Und das hat man ihm nachher vorgeworfen.
Emotionen, Geschichten erzählen. Da kommen wir weiter in unserem Podcast. 1992 hat es eine Debatte gegeben mit drei Kandidaten. Mit dem Bill Clinton, mit dem Ross Perot und mit dem George H.W. Bush, also mit dem Bush Senior. Und du hast vorhin gesagt, Geschichten erzählen ist wichtig. Oder Bill Clinton war wirklich eine Entdeckung gewesen, zumal, weil er hat können und kann immer noch Geschichten erzählen. Er ist wirklich so ein Master in dem, einfach so zu reden, dass die Leute ihm quasi an den Lippen hängen. Der Bush hingegen, der hat während der Debatte, und da sind wir wieder beim Fernsehen, wo eben alles gesehen, der hat während der Debatte mehrmals so auf die Uhr geschaut. So wie zum Sagen, du gehst für, ich mache jetzt den nicht mehr, oder so ein bisschen, ich bin ein bisschen genervt, muss ich jetzt da sein? Und ich glaube, das haben ihm die Wählerinnen und Wähler nicht verziehen.
Das Desinteresse, über das redet man übrigens heute noch. Ich war ja in Milwaukee an der Convention der Republikaner und viele Leute haben über den Moment geredet, also dass der alte Bush hat auf die Uhr geschaut, das wird ihm nie verziehen werden oder ist ihm nie verziehen worden. Und es hat immer wieder so Momente gegeben, wo es gar nicht darum gegangen ist, was Leute gesagt haben in dieser Fernsehduell, sondern ihr Gebaren. Und sehr ein bekannter Auftritt, auch ein sehr missglückter Auftritt, war vom Al Gore im Jahr 2000 vom alten Bush. Und der Al Gore, der sehr ein gescheiter Mann war, der sicher viel mehr gewusst hat als der Bush, der hat während der Aussagen von seinem Widersacher immer wieder gesäufzt. Und die Seufzer, die hat man ganz laut gehört am Fernsehen. Und das ist ja sehr arrogant übergekommen. Und der Bush, der hat halt so ein bisschen frisch gewirkt, ein bisschen frech, der hat auch nicht alles gewusst. Und das ist dann bei den Leuten besser angekommen als so das schulmeisterliche Seufzen.
So ein bisschen das Passiv-Aggressive, oder? Wenn jemand etwas sagt und der andere macht so, der wieder, oder?
Das das hat man wirklich sehr laut gehört. Und das ist natürlich auch etwas, oder? Ist das Mikrofon offen oder ist das Mikrofon nicht offen? Und wenn das Mikrofon zu ist, dann hört man das alles nicht. Und es gibt immer wieder Kandidaten, die verlangen, dass das Mikrofon offen ist.
Jetzt haben wir geredet von Sachen, die passiert, weil jemand etwas gemacht hat. Aber es gibt eben auch Debatten, wo jemand etwas nicht gemacht hat und im Nachhinein hat bereut. 2016 zum Beispiel, wo der Donald Trump gegen Hillary Clinton sich hat duelliert. Wir mögen uns vielleicht erinnern, wenn sie geredet hat, ist er immer so hinter ihr verbeitigert, hat sie so bedrohlich angeschaut. Also eigentlich ist sie, die Kamera war auf sie gerichtet gewesen, und er ist immer in ihren Raum hineingekommen und ist so hinter ihr gewesen und hat so recht übergriffig ihren Raum eingenommen, eigentlich ein Tabu, oder? Weil jeder hat ja auf dieser Bühne, auf diesem Podest, hat sie Raum und er hat das wie total verletzt. Er ist einfach zu ihr über. Und sie hat schlussendlich nachher gesagt, Jahre später, dass sie ein grosser Fehler war, dass sie dort nicht hat reagiert. Dass sie einfach das hat machen und sie hätte ihm ehrlich etwas müssen sagen. Sie hätte ihn wie auch konfrontieren und irgendwie sagen, jetzt gehst du besser gut wieder zu deinem Platz über und lass mich hier in Ruhe. Und das hat sie nicht gemacht.
Oder so Fernsehdebatten bei den amerikanischen Präsidentschaftskandidaten, das sind wirklich 90-minütige Shows. Und dort gibt es am Schluss dann Clips, die man rausnimmt und wieder rausspielt. Und im Vorfeld tun die beiden Lager jeweils Bedingungen aushandeln. Es gibt auch unterschiedliche Formate. Manchmal stellen nur Journalistinnen und Journalisten die Fragen. Dann gibt es aber auch Duell, wo das Publikum mit einbezogen wird. Was wirklich auch sehr wichtig ist, ist, dass beide Kandidaten sich vorbereiten auf so ein Fernsehduell. Also da geht man nicht einfach her und streitet ein bisschen miteinander, sondern das sind zum Teil wochenlange Vorbereitungen im Spiel.
Etwas, was eigentlich in der amerikanischen Gesellschaft einen höheren Stellenwert hat, zu debattieren, oder? Es gibt, wenn ich mich nicht täusche, sogar auf der Highschool gibt es so Debattierunterricht, also wo man muss eine Position einnehmen, vielleicht nicht mal die eigene Position, aber man bekommt eine Position zugewiesen und muss die dann durch dick und dünn verteidigen. Und ich glaube, dort passiert natürlich etwas, oder? Dort lernt man schon das bessere Argument, die bessere Rhetorik, den besseren Auftritt. Das ist so ein bisschen ein amerikanischer Sport.
Wir Europäer sind ja immer ein bisschen neidisch, wenn wir den Amerikanern zuschaut, wie sie sich zoffen, wie sie sich streiten und wie das wirklich immer sehr eine sachliche Angelegenheit ist. Das können sie wirklich besser. Wie du gesagt hast, das lernen sie von früh an. Was sie in der Vorbereitung auch machen, ist, sie trainieren oft mit Leuten aus der eigenen Partei, die dann einen Gegner darstellen und der Gegner versucht dann zu antizipieren, was der Gegner sagt und dann wird quasi lange im Vorfeld wird geübt, wie das so eine Debatte überhaupt könnte stattfinden.
Du hast vorhin gesagt, sie tun sich minutiös darauf vorbereiten, sehr lang, viele Wochen. Bei dem nächsten Duell zwischen Donald Trump und der Kamala Harris findet ja in der Nacht vom nächsten Dienstag auf einen Mittwoch statt. Und der Donald Trump hat gesagt, er werde sich jetzt hier nicht vorbereiten. Es sei eine Zeitverschwendung. Er habe quasi sein ganzes Leben sei quasi eine Vorbereitung auf die Debatte. Und man könne nicht 30 Jahre Erfahrung in nur einer Woche in den Kopf bekommen. Also er sieht das offenbar, oder er sagt immer, dass er das ein bisschen anders sieht und dass das nicht so wichtig ist. Jetzt weiss ich natürlich nicht, ob er das einfach sagt, weil es eine Masche ist und er so ein bisschen cool daherkommt. Ich bin mir nicht sicher, ob seine Berater so Freude haben, wenn einer sich nicht vorbereitet. Who knows?
Also man weiss eigentlich von 2016 und 2020, dass er sich immer vorbereitet hat. Und was man auch weiss über Donald Trump ist, dass er noch nie so professionell beraten worden ist, wie das dieses Jahr ist. Also 2016 und 2020 sind eher ein bisschen das hat er so ein bisschen auf die Schnelle gemacht und jetzt, ich denke schon, dass er sich wird vorbereiten. Was man weiss, ist, dass Kamala Harris sich intensiv vorbereitet. Sie hat sich schon vorbereitet, wo sie noch Vizepräsidentschaftskandidatin war. Sie hat vor Monaten angefangen. Dort hätte sie dann gegen den Vizekandidat der Republikaner wäre sie antreten. Mhm. Und jetzt weiss man, dass sie wirklich so Frage-Antwort-Spiele macht mit ihren Beratern und Beraterinnen.
Und man sagt auch, dass das wirklich auch wichtig und nötig ist, weil seit sie jetzt Kandidatin ist, also nicht Vize, sondern wirklich Kandidatin, hat sie sehr viel bei ihren Auftritten einfach vom Teleprompter abgelesen. Ich meine, das muss man auch können, dass es nämlich auch natürlich überkommt. Und sie hat jetzt noch nicht massenhaft kritische, spontane Fragen beantwortet. Also das ist wie noch nicht passiert und ich glaube, das ist für sie die Herausforderung, dass sie muss beweisen muss, bei dieser Debatte gegen Trump, dass sie das eben kann. Weil dort gibt es keinen Teleprompter, oder?
Und Harris muss zeigen, dass sie debattieren kann, dass sie auf kritische Fragen reagieren kann, ohne dass sie abliest, dass sie auch über Themen redet. Kamala Harris hat bis jetzt die Leute begeistert, aber sie hat noch nicht sagen, was sie denn eigentlich vorhat, wenn sie Präsidentin wird. Und das ist ihre grosse Herausforderung. Und ich bin extrem gespannt, wie sie das macht.
Der Trump hat eine andere Herausforderung. Der muss vielleicht sich eher drosseln. Bei ihm ist ja eher so, dass es darum geht, dass er eben nicht aggressiv wirkt und dass er nicht einfach irgendwie komisch überkommt. Es ist ja nicht so, dass er jetzt irgendwelche Hemmungen hat, zu irgendeinem Thema etwas zu sagen. Man hat auch das Gefühl, er kann zu allem reden, auch wenn er noch Ahnung hat davon. Aber er macht es einfach, bei ihm geht es auf und er redet einfach.
Und Kamala Harris wird wahrscheinlich versuchen, ihn zu provozieren. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie die Rolle einnimmt, die er 2016 mit Hillary Clinton hatte, weil sie weiss ganz genau, wenn man ihn provoziert und er quasi seine Kontrolle verliert. Weil bei ihm geht es eigentlich nur um das.
Also er hat ja keine Impulskontrolle.
Er hat sehr wenig Impulskontrolle. Ja. Er ist inhaltlich sattelfest. Also er weiss, was er will, wenn er Präsident werden würde. Er kann das auch artikulieren. Aber wenn er in die Defensive gerät, dann verliert er Kontrolle und dann wirkt er komisch, wie man so schön sagt.
Weird.
Weird, und wie das der Tim Walz gesagt hat. Und viele Leute möchten nicht einen komischen Präsidenten.
Ja, ganz verständlich. Ich will auch keinen komischen Präsidenten, auch keine komische Präsidentin. Normale Leute, die artikulieren können. Wir stehen auf in dieser Nacht vom 10. auf den 11. September, wenn am 3. unsere Zeit das TV-Duell anfängt. Es wird übertragen aus dem National Constitution Center in Philadelphia, also von dem Ort, wo dann zumal die amerikanische Verfassung ist geschrieben worden. Ist noch ein schöner Ort.
Es ist ein wunderschöner Ort und es ist eben auch ein wichtiger Staat. Das findet in Pennsylvania statt und Pennsylvania ist ein sehr grosser Staat und wenn man das Electoral College anschaut, also die Wahlmännerkarte, dann ist es ziemlich klar, dass die Person, die in Pennsylvania gönnt, wird letztendlich auch ins Weisse Haus einziehen.
Glaubst du auch, dass die Person, die jetzt die TV-Debatte gewinnt, wird ins Weisse Haus einziehen?
Ich glaube, es ist noch zu früh. Man wird Mitte, Ende Oktober wahrscheinlich ziemlich genau können sagen, wer Präsidentin oder Präsident wird. Außer es ist so knapp, dass man es wirklich bis ganz am Schluss nicht sagen kann, was möglich ist. Also es wird sicher eine sehr knappe Ausmachung.
Aber was wir sicher können sagen, ist, nach der Debatte, wer die hat gewonnen. Oder wir werden die schauen, wir werden darüber berichten, auch hier bei 1776 in unserem Podcast. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann könnt ihr ihn sehr gerne weiterempfehlen. Vielleicht auch hoch bewerten auf den Plattformen, wo wir sind. Wir sind auf Spotify, wir sind auf Apple Podcast, man findet uns überall. Einfach weiterschicken, wenn ihr es interessant habt gefunden. Oder vielleicht auch mal sagen, was ihr euch würdet wünschen an Themen. Kann man nämlich auch, kann man auch sagen, oder auf den sozialen Medien sagen, hey, berichtet mal über das oder das würde mich interessieren. Das würde uns jetzt auch noch mal interessieren. Oder was interessiert eigentlich die Leute?
Nicoletta, ich danke dir vielmals für das Podcast-Duell, wo ja wir wirklich sehr zart miteinander umgegangen sind.
Sehr zart. Und vor allem haben wir kein Video, wo irgendwie uns dabei noch filmen. Das finde ich doch sehr erfrischend. Merci.
Danke. Tschüss.